Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich freue mich sehr, dass du uns heute wieder deine Zeit schenkst, dass wir dich heute wieder auf eine spannende Reise mitnehmen dürfen rund um das Thema Krebs. Bei mir geht es jede Woche um das Thema Krebs. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Krebs darf kein Tabuthema sein und deswegen lade ich mir immer so inspirierende Menschen ein, von Betroffenen zu Angehörigen, aber auch Vereine dürfen hier sprechen, Ärzte und viele mehr. Und heute habe ich mir eine ganz wundervolle Frau eingeladen. Und zwar ist sie selbst betroffen. Das ist nämlich die liebe Maria. Und Maria hatte 2019 die Diagnose Lungenkrebs mit vielen Metastasen damals schon. Sie ist 39 Jahre alt und was ich auch sehr spannend finde, worüber wir heute auch ein bisschen mehr drüber sprechen, ist, dass sie gerade ihr eigenes Buch schreibt. Außerdem reist Maria sehr gerne und noch so vieles mehr hörst du natürlich jetzt in der aktuellen Podcast-Folge. Also hier ganz viel Spaß. Liebe Maria, so schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst, uns ein wenig mit auf deine Reise zu nehmen.
Ja, lieben Dank auch an dich für deine Einladung und dass ich hier sprechen darf und so natürlich auch ein bisschen mehr aufklären darf über die Erkrankung und über Krebs und über Lungenkrebs.
Dankeschön. Ja, sehr gerne. Maria, wollen wir ein bisschen zurückreisen in die Zeit 2019, als die Diagnose war? Was war gerade kurz vorher los? Wo standest du? Also was war gerade los? Vielleicht auch im Privaten, im Beruflichen? Gab es da irgendeinen Moment, wo du sagst, hey, da war irgendwas nicht in Ordnung oder war alles super bis zu dem Zeitpunkt, als du die Diagnose bekommen hast?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich bin da auch ganz oft schon zurückgereist in die Zeit davor. Da waren viele, viele Sachen, die schiefgelaufen sind bei mir. Also zum einen hatte ich auf Arbeit viele Probleme. Es war eine sehr, sehr stressige Arbeit. Ich hatte da auch eine Führungsposition und mit viel Verantwortung. Und dadurch, dass ich vor der Diagnose ganz oft krankgeschrieben war und dass ich davor auch schon sehr viel Husten hatte und also krankheitsbedingt einfach ausgefallen war, bin ich dann auch nicht hinterhergekommen auf Arbeit. Und ja, das hat letztendlich dann wieder dafür Probleme gesorgt. Und ja, privat war es auch sehr stressig. Genau, unsere Tochter, die war da auch noch klein. Ich hatte zu der Zeit auch einen Kinderwunsch. Wir hatten da auch eine Hormonbehandlung gemacht, was sicherlich, im Nachhinein jetzt auch nicht förderlich war. Es war eine sehr, sehr stressige Zeit. Die Zeit davor, kurz vor der Diagnose, waren wir dann auch noch im Urlaub. Und da habe ich schon gemerkt, also dieser Husten, der wurde immer schlimmer. Und es war einfach auch kein normaler Husten mehr. Ich bin dann mehrmals beim Arzt gewesen, also 3, 4, 5 Mal und jedes Mal wurde dann gesagt, also Antibiotika und es war dann einmal was Asthma, dann dachte man, es war irgendwie ein Reizhusten, Bronchitis, also wurden da verschiedene Diagnosen gestellt. Genau, also am schlimmsten war wirklich dieser Husten, der einfach nicht aufhören wollte.
Ja.
Dieser psychische Stress, familiär, arbeitsbedingt, die Rückenschmerzen. Genau, das war so die Zeit vor der Diagnose. Und also was im Nachhinein, was da der Körper alles schon so mitgemacht hat, ja, fragt man sich natürlich auch, ne? Irgendwann rebelliert dann der Körper auch mal.
Total, ja.
Und dann war es halt wirklich so, dass ich überhaupt keine Luft mehr dann zum Schluss bekommen habe. Also ich wurde dann so ein Asthma-Spray verschrieben und so Inhalations, so ein Gerät, aber es hat gar nichts gebracht. Also ich hatte so starke Schmerzen auf der linken Seite. Da saß dann auch der Tumor. Genau, also es war dann wirklich so, dass ja, ich dann halt das Wochenende, bevor ich dann ins Krankenhaus gekommen bin, halt auch Notarzt angerufen habe. Und ja, die haben dann nur gesagt, ne, entweder sie kommen jetzt mit ins Krankenhaus oder sie bleiben hier und melden sich nächste Woche nochmal, weil das war am Wochenende. Ich dachte dann, ach, es wird schon wieder gehen.
Ja, genau.
Ja, es ging dann nicht mehr am Montag, also dann, ja, bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Ja, also, ja, also es war schon eine
Heftig.
sehr heftige Zeit davor, dass man nicht weiß, was man hat und dass manche vielleicht denken, irgendwie auch man täuscht das vor oder so, keine Ahnung. Weil es ist halt so eine Erkrankung, die man ja nicht, es ist ja irgendwie nicht sichtbar und man kann da nichts abfühlen, abtasten, oder auch nicht damit rechnen, ne?
Ja,
Also
klar.
ich meine, wer rechnet mit sowas, aber.
Absolut. Würdest du sagen, dass du hast erzählt, dass du auch also dass du oftmals auch beim Arzt warst und dass er eben ja auch ja, Antibiotikum, wie das eben die meisten Ärzte dann auch irgendwie verschrieben haben, oder jetzt eben das Asthma-Spray, dass du dich dort eben auch nicht so gut aufgehoben gefühlt hast und auch nicht so komplett verstanden? Also, oder würdest du sagen, nee, die haben den Job sehr, sehr gut gemacht?
Also, ich meine, ich war damals 35. Ich glaube, ja, vielleicht hätte man da eher schon reagieren können. Jetzt zum Lungenröntgen schicken. Ich wurde dann erst wirklich nach dem dritten oder vierten Mal, nachdem ich beim Hausarzt war, zum Röntgen geschickt. Das hätte sie vielleicht schon eher machen können. Auf der anderen Seite, ja, wenn man es jetzt 3, 4 Monate eher entdeckt hätte, ich weiß nicht, ob das noch was an der Diagnose verändert hätte.
Ja,
Ja, aber ja, vielleicht etwas eher reagieren. Ich mache da aber auch jetzt niemanden einen Vorwurf, also
brauchst gar nicht, nein.
weil auch die Hausärztin nie im Leben hätte die mit sowas gerechnet.
Nein, gar nicht. Aber du hast ja eben so gesagt, deswegen bin ich da auch drauf gekommen, dass man sich ja auch manchmal so fühlt, als ob die Ärzte einen nicht so glauben, als ob die Ärzte einen nicht so ernst nehmen, weil man eben auch so oft erkrankt ist. Also gerade auch sieht es ja nicht so toll aus für den Arbeitgeber dann eben. Du hast eben von viel Stress natürlich auch gesprochen. Und das sind ja alles auch so Faktoren, wo man sich ja eben selber auch gar nicht wohl in seiner eigenen Haut fühlt, wenn man denkt, hey, was ist denn da los? Warum bin ich denn so oft krank? Warum habe ich denn jetzt schon wieder hier Husten? Und deswegen bin ich da jetzt mal ein bisschen drauf eingegangen. Wie war das dann im Krankenhaus? Also hast du dich dann vom Krankenwagen direkt mitnehmen lassen oder hast du dann noch mal gesagt, okay, gut, ich komme nächste Woche und dann schauen wir mal?
Nee, also das war dann so, dass am Wochenende der Notarzt ja da war und ich dann halt, ich war da auch alleine mit meiner Tochter am Wochenende, also ich hätte gar nicht mitgehen können. Und aber am Montag ging es dann halt gar nicht mehr. Und dann bin ich zum Pneumologen. Also ich hatte auch keinen Termin. Mein Termin beim Pneumologen wäre erst in 2 Wochen oder so gewesen. Und der hat dann aber wirklich sofort irgendwie Untersuchungen gemacht und hat gesagt,
Super.
ich muss sofort ins Krankenhaus. Und bei diesem Pneumologen war dann meine Tochter auch noch mit und meine Mutter und genau. Also die sind dann nach Hause und dann wurde ich dann mit dem Krankenwagen hingebracht. Ja, also der hat wirklich dann schnell reagiert. Ja.
Sehr gut.
Also der, ich weiß nicht mehr, was für eine Untersuchung er da gemacht hat,
Alles gut.
aber auf jeden Fall hat er schon da gesagt, dass irgendwas Schlimmes ist. Er konnte es nicht so genau sehen, aber ja, also der hat dann schon gesagt, also jetzt nicht mehr hier mit laufen, ich sollte halt sofort dann ins Krankenhaus transportiert werden.
Okay. Wie ging es dann weiter? Also wie lange hat es gedauert, bis du dann wirklich die Diagnose hattest?
Also die Diagnose Lungenkrebs mit Metastasen, die war dann relativ schnell. Also ich glaube so nach 2 Tagen, also nach dem ersten Tag meinte noch der Chefarzt dort, ja, auch Bronchitis und das wird schon wieder, sagt er dann noch zu mir. Machen sich keine Sorgen. Und
Toll.
ja, und ich muss ehrlich sagen, da habe ich mir dann auch keine Sorgen gemacht, nachdem der mir das dann gesagt hat, an dem ersten Abend im Krankenhaus. Und dann hat er halt am nächsten Tag dieses CT gemacht. Und dann wurde ich in mein Zimmer halt gefahren, auf diesem Krankenhausbett. Und dann kam er schon so an und nahm so meine Hand. Und da dachte ich mir schon, oh Gott. Und so, es war auch niemand da jetzt. Es war also nur dieser Arzt da und das Gesicht von ihm. Also ich werde es mein Leben lang nicht mehr vergessen. Also das war so, also es hätte mein Vater sein können. Er meinte dann auch so, er hat so einen Sohn in meinem Alter und er nahm dann so meine Hand und ja, sieht nicht so gut aus. Ja. Das war die, also er hat es schon gut gemacht, muss ich sagen. Auch so die Übermittlung. Er wusste damals halt auch noch nicht so viel, nur dass es halt ein Lungentumor ist und auch na, Metastasen gibt. Und jetzt die genaue Diagnose dann mit dieser ALK-Mutation, das kam dann natürlich später, ne, weil dann halt noch so eine Untersuchung gemacht worden ist. Molekulardiagnostisch und genau da, das kam dann so 2 Wochen ungefähr später.
Und ging es dann direkt weiter mit einer Chemotherapie oder wie war das?
Also es ging nicht direkt weiter, weil es musste ja erstmal diese Genmutationsuntersuchung abgewartet werden. Da hat er also auch sehr schnell und gut reagiert. Genau. Und das hat, wie gesagt, 2 Wochen gedauert. Und dann, in diesen 2 Wochen war es dann aber noch so, dass er gesehen hatte, also in meiner Wirbelsäule, die war halt komplett mit Metastasen. Und er dann so meinte, wir müssen die jetzt operieren. Und also, genau, die wurde dann halt noch operiert und da habe ich dann noch Bestrahlung bekommen im Anschluss und dann hat dann halt auch bald diese zielgerichtete Therapie begonnen.
Wie war der Moment für dich, als du die Diagnose wirklich erhalten hast, dass es Lungenkrebs ist und eben auch ja Metastasen gefunden worden sind?
Also ich muss ehrlich sagen, ich konnte damit erstmal noch gar nicht so viel anfangen. Also es war alles so, es war so unwirklich natürlich. Ich musste das auch erstmal sacken lassen. Ich hatte da noch gar nicht so richtig irgendwie einen klaren Gedanken. Und als er mir das sagt, also wie gesagt, ich war auch alleine. Es waren weder keine Familienangehörigen zu dem Zeitpunkt da, die kamen dann erst später. Also es war erstmal so wie nicht wahr und jetzt erstmal sacken lassen und erstmal überhaupt wissen, was das jetzt eigentlich ist für eine Diagnose. Also ich bin halt schon eher jemand, ich muss mir erstmal komplett anhören, bevor ich da irgendwie da eine Meinung dazu haben kann.
Ja, klar,
total. Und von daher mit den Metastasen, also ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, Metastasen zu haben. Hm. Also, oder was es überhaupt ist.
Ja.
Das wurde mir dann erst alles später bewusst, aber es war natürlich schon, ich habe ja dann die Befunde gelesen und also da habe ich dann auch nur gesagt, also laut den Befunden, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da überhaupt noch lebt. Also der Tumor, der war 4x6 cm groß in der Lunge, also
Wahnsinn.
Und also es war einfach unvorstellbar irgendwie, ja. was da stand, dann diese ganzen Metastasen, die ganze Wirbelsäule, haben sie mir dann halt auch noch ein Foto gezeigt, aber die war fast von oben bis unten mit Metastasen voll. Also es ist also wenn man das nicht sieht, dann ist es so unvorstellbar irgendwie. Genau. Also es war natürlich schon heftig, also wie bei jedem wahrscheinlich.
Absolut, ja natürlich. Wurde denn mit dir auch darüber gesprochen, als dann die Diagnose feststand, dass du eben Lungenkrebs hast mit Metastasen, dass man eben dann auch schon gesagt hat, hey, die Überlebenschance ist nicht so gut oder da sind ja auch mal die Ärzte, kommt ja immer drauf an, wie die Empathie so da ist und ob die dann eben sehr feinfühlig sind oder ob die dann eben auch, ja, nicht so nett sind, sagen wir es mal so. Du hast ja schon gesagt, du hattest einen sehr, sehr netten Arzt, aber gab man dir schon in irgendeiner Art und Weise eine Prognose mit?
Ja, also Prognosen sind ja immer so schwierig, ne? Also was der Arzt ganz konkret gesagt hat, war, mit diesem Medikament können Sie jetzt erstmal noch 3 bis 4 Jahre leben. Und danach sind andere Medikamente in der Forschung und danach muss man weitersehen. Also so hat es mir gesagt. Und so habe ich es eigentlich die ganze Zeit auch, sehe ich das eigentlich genauso. Ich habe also über irgendwelche Prognosen, ich finde es auch ganz schwierig, wenn Freunde oder angebliche Freunde einen nach Prognosen fragen, weil weiß
klar,
ich nicht.
Absolut.
Aber ja, auf der einen Seite will man das natürlich irgendwie wissen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, was weiß der Arzt,
wie
mein Körper da reagiert.
Eben. Ja, ja.
Und ich war dann auch zu einer Zweitmeinung bei einem anderen Arzt und der meinte, der hat einen Patienten, der lebt da schon 10 Jahre mit diesem Medikament.
Wow.
Also von daher,
ja,
man muss da wirklich, jeder ist ja auch einzigartig und anders und
ja, absolut. Ja, aber es geht ja auch darum, dass du ja auch noch sehr jung warst, also ich meine, du bist immer noch jung, als du die Diagnose bekommen hast und eigentlich, ich meine, heutzutage ist es schon so, dass die Menschen immer jünger werden, die eben auch an Lungenkrebs erkranken, aber sonst ist es ja eigentlich eher so eine Krankheit, die erst später eintrifft dann eben oder wie man es auch immer wieder hört, eine Krankheit, wo viel geraucht worden ist, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, ne? Also da brauchen wir ja mal gar nicht drüber reden. Aber das ist ja nun mal so, dass es wirklich wenig oder man sieht es nicht so viel, dass es so viele junge Menschen betrifft, sagen wir es mal so.
Ja, also ja, na, und deshalb glaube ich, haben das die Ärzte auch nicht so wirklich auf dem Schirm, dass es viele Junge betrifft und gerade auch diese Alkmutation können nun mal auch viele Jüngere unter 50-Jährige bekommen.
Und du hattest eben gesagt, dass es jetzt erstmal gedauert hat, bis dann die erste Chemotherapie kam. Hast du dann dieses besagte Medikament, was du ja, glaube ich, auch bis heute nimmst, wenn ich das richtig verstanden habe, ging das damit sofort los oder kam das erst später?
Also, das habe ich dann nach 2 Wochen bekommen, im Prinzip, dieses Medikament. Und genau, und das, also das hat halt, wie gesagt, ganz am An also seit Anfang an halt relativ gut gewirkt. Und
Super.
das ist halt auch ein Medikament, wo man sagt, das wirkt gegen Gehirnmetastasen halt sehr gut. Und ja, deshalb, also man weiß halt nie genau, wie lange das letztendlich wirkt oder wie lange es dauert, bis sich dann eventuell ja, Resistenzen oder andere Mutationen bilden. Aktuell gibt es dann jetzt noch weitere Medikamente gerade auf dem Markt, aber ja, falls es dazu kommen sollte, dann muss man halt schauen, ne? Dann wird dann wahrscheinlich noch mal so eine Mutationsanalyse gemacht. Und dann muss man schauen, was gibt es dann gerade.
Ja, richtig. Wie lange hat das dann gedauert? Also du hast ja diese Chemotherapie bekommen und war das dann zeitgleich mit dem Medikament zusammen, also diese Chemozyklen?
Also ich habe keine normale Chemotherapie bekommen. Genau. Das, also dieses Medikament, also im Endeffekt nennt sich das eine zielgerichtete Therapie, was halt wirklich zielgerichtet diesen Tumor angreift. Und genau, das Einzige, was ich noch bekommen habe, war Bestrahlungen auf die Wirbelsäule. Genau, aber jetzt so eine normale Chemotherapie, wie man es jetzt so kennt, habe ich nicht bekommen.
Und wie hat das Medikament angeschlagen? Gab es da viele Nebenwirkungen, auch am Anfang, oder hast du es sofort super gut vertragen, wie du es auch erzählt hast?
Nee, ich habe es gut vertragen. Also die einzigste wirklich große Nebenwirkung ist, wenn ich im Ausland bin und ich bin in der Sonne. Also das ist halt, also man wird, oder ich, bei mir ist es halt so, dass meine Haut da extrem empfindlich auf Sonne reagiert, was halt früher nie so war. Und genau, also das heißt im Endeffekt, ich muss mich eincremen. Und am besten halt Hände und Füße, also ich habe dann immer irgendwas drüber. Ja, also das ist schon, gerade wenn man halt viel und gerne verreist, und das ist schon ein bisschen, also schränkt mich dann schon ein bisschen.
Ja, klar.
Aber ja.
Wir haben jetzt ja, also es ist jetzt ja schon einige Jahre her, deine Diagnose. Und gab es so Momente, die du gerne mit uns teilen möchtest, also von 2019 bis 2024, worüber du gerne vor allem sprechen möchtest?
Ja, also es gibt da natürlich viele schöne Momente, die ich ganz am Anfang nie gedacht hätte, dass ich die erleben werde. Also genau, das war ja kurz vor der Schuleinführung, als ich die Diagnose bekommen habe. Das war natürlich ein toller Moment, dass man den miterleben konnte. Und ja, ich dachte halt auch nicht, dass ich diese Reisen machen werde, die ich mache. Also wir waren dann relativ lange, also es war immer so ein Traum, auch mal nach Namibia. Da waren wir dann für eine Zeit, und es war natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung mit meiner Tochter. Ja, tolle Momente. Gab da, also ich genieße eigentlich jeden Tag, den man da hat, ne? Also Ich meine, ich hatte damals meinen Mann noch, da hatten wir natürlich auch viele tolle Momente, aber irgendwie jetzt durch den Krebs ist es leider auch so ein bisschen schwieriger geworden. Ja, also ich war dann auch schon auch eine ganze Weile krankgeschrieben und konnte in der Zeit halt da auch ein bisschen wieder so ein bisschen zu mir finden, ne? Und auch gucken, wie kann man mit der Krankheit zurechtkommen.
Ja, richtig. Hast du deiner Tochter in einer Art und Weise, auf kindgerechte Weise vor allem, auch die Wahrheit gesagt?
Ja, also meine Tochter, die hat das von Anfang an mitbekommen. Also ich war da ja eine ganze Weile im Krankenhaus. Mir ging es wirklich nicht gut da. Auch dann hatte ich noch diese schwierige Wirbelsäulenoperation, wo ich auch nicht so richtig weiß, wie komme ich da wieder raus. Also ich habe ihr schon von Anfang an gesagt, dass ich sehr schwer krank bin und wie die Krankheit heißt und wo das ist. Also eigentlich weiß sie das von Anfang an. Und ja, es gibt da wahrscheinlich kein richtig und falsch. Jeder muss da selber schauen, wie das am besten passt.
Ja, klar. Hatte sie denn Angst um dich oder hat sie das relativ gut verstanden und hat gesagt, ja, Mama, wir machen das jetzt hier zusammen und...
Also klar, also ich denke, sie hatte da schon, also ich glaube, sie hat immer noch Angst irgendwie im Unterbewusstsein. Also sie sagt jetzt nicht so, ich habe Angst, aber ich glaube, die Angst, die war immer da und sie weiß das ja und
ja.
Also wir reden da ja jetzt auch schon auch viel drüber und auch die Schule weiß das und damals der Kindergarten.
Ja, klar.
Aber die Angst, ja, also ich versuche das halt, indem wir da miteinander drüber reden und schon zu sagen, na, es gibt jetzt die Therapien und mir geht's jetzt gut und aber vor jeder Kontrolle hat man natürlich immer wieder Angst und das sage ich ihr dann jetzt auch, ne? Dann.
Ja, richtig. Aber ist es so, dass du sagen würdest, dass es auch, oder habt ihr in einer Art und Weise oder bekommt ihr auch in irgendeiner Art und Weise auch Hilfe und Unterstützung von außen? Also eben so zum Beispiel Therapiemöglichkeiten, auch Unterstützung gerade für Kinder, weil ich das finde, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, was leider in Deutschland eben noch in den Kinderschuhen steckt, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken darf, dass man eben noch viel mehr gerade für die Angehörigen tun sollte und vor allem aber auch für die Kinder an sich.
Ja, also genau, also als ich eben noch im Krankenhaus war, gab es zum Beispiel einen Psycho-Onkologen. Aber der hatte, glaube ich, auch Probleme, also ich habe ihn dann gefragt, wie man das am besten übermittelt. Und das wusste er auch nicht so richtig. Das war...
Toll.
Ja, ja, also bei uns gibt es ja so eine Krebsberatungsstelle. Da war ich jetzt mit meiner Tochter schon bei so einer Kunsttherapie. Das war ganz, ganz gut. Also es gibt schon so ein bisschen... Dann gibt es ja natürlich viele Bücher... ja, es ist leider noch in den Kinderschuhen.
Leider.
Leider werden die Kinder da so immer ein bisschen vergessen. Also es gibt da schon jetzt auch für die Familienangehörigen, für die Partner, Ehepartner Angebote, aber so die Kinder. Ja, also es könnte mehr geben. Gibt ja so verschiedene Gruppenangebote. Also dort, wo wir waren, gab es zum Beispiel dann auch dieses Gruppenangebot nicht. Also es gab dann wirklich nur diese Einzeltherapiestunden.
Ja, okay. Hast du denn mit ihr eine Reha gemacht, eine Mutter-Kind-Kur?
Also zur Reha war ich alleine zweimal.
Okay.
Aber der Plan ist jetzt für dieses Jahr nochmal zur Mutter-Kind-Kur zu fahren. Genau. Ja, ich habe gemerkt, das ist nicht so einfach so im Bereich Lungenkrebs. Also klar, es gibt so verschiedene Rehas für Brustkrebspatientinnen. Ja, ich bin da noch gerade am Recherchieren jetzt. Was ich da mache, ob ich da wirklich den Fokus auf dieses Mutter-Kind-Thema lege und unabhängig von dem Krebs oder ja.
Ja. Also es gibt eine Klinik, die das bestimmt definitiv machen wird. Das ist hier die Klinik Bad Oeynhausen, hier in Bad Oeynhausen auch. Also da sind auch viele Kinder, wo die Eltern eben an Krebs erkrankt sind, die unter anderem auch dann mit der Mama dann eine Kur machen können, dann in dem Sinne eine Reha. Ne? Das ist nämlich hier bei mir
Ach
im
so.
Wohnort.
Ah, okay.
Und da weiß ich, dass ganz viele schon auch, die ich zu Gast hatte, die Gäste, dass sie eben auch schon mit ihren Kindern da waren. Deswegen weiß ich das schon mal. Können wir gerne da auch im Anschluss nochmal drüber sprechen.
Ja, genau.
Was hat sich geändert? Also gibt es die Maria vor der Diagnose und gibt es noch die alte Maria oder hast du dich komplett verändert? Hat der Krebs dich verändert?
Es gibt schon ganz viel Veränderung, ne? Also klar bin ich natürlich irgendwo noch die Alte, aber was halt, es hat einen schon sehr verändert, doch. Also auf der einen Seite, ja, meine Arbeitsstelle, ich wollte dann dort nicht mehr hin, weil es war
Verstehe
einfach
ich.
so, ja, es tat mir einfach nicht mehr gut.
Ja.
Das habe ich verändert, dann ja, einfach so, wie ich durchs Leben gehe. Also ich versuche halt das zu realisieren, was mir wichtig ist. Also meine, ich habe mir seit langem einen Hund gewünscht. Den haben wir jetzt nun letztes Jahr haben wir uns den gekauft.
Oh, schön.
Ja, einfach so, dass man halt trotzdem, ich meine, ich kann nicht alles mehr machen. Das ist schon klar und ich glaube, das muss man dann irgendwie auch akzeptieren. Aber das, was geht und ja, und das, worauf man halt auch Lust hat, dass man das trotzdem irgendwie versucht zu realisieren. Ja, aber ich glaube, so mental und wie man durchs Leben geht, hat sich das schon verändert. Einfach auch so der Blick auf sich selber und was
Ja.
einem gut tut und was einem nicht gut tut.
Ja.
Und einfach auch so, so Leute, die einem nicht gut tun, dass man halt ohne Probleme einfach sagen kann, okay,
Dann nicht.
dann nicht. Ich habe genügend andere Leute. Also wirklich auf sich konzentrieren und
Absolut, definitiv. Ja, eine Krebserkrankung zeigt auch einem wirklich, wer hinter einem steht und wer eben nicht hinter einem steht, dann auch. Ne? Also das ist wirklich immer, das höre ich auch immer wieder und habe es natürlich auch am eigenen Leib erfahren. Also von daher. Aber kommen wir doch mal zu etwas sehr Schönen. Und zwar, du nimmst uns ja immer sehr, also sehr lebensfroh mit auf Instagram, würde ich das sagen. War das von Anfang an so, dass du gesagt hast, hey, ich möchte auch gerne die Diagnose öffentlich machen und ich würde auch gerne anderen Menschen vor allem helfen, weil es ist ja nun mal so, Lungenkrebs in dem jungen Alter, haben wir eben schon drüber gesprochen, gibt es jetzt nicht so viele Menschen, die ich auch persönlich kenne, die eben an Lungenkrebs erkrankt sind.
Ja, nee. Also das war nicht immer so, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also ich habe das auf meiner Arbeit schon öffentlich gemacht. Und die Freunde, die ich hatte, die wussten es dann auch. Aber das war es dann auch. Alle, die dann neu dazugekommen sind, da hatte ich echt immer Probleme, das dann so zu sagen oder ob man das überhaupt sagt oder. Also so richtig öffentlich darüber gesprochen, das war dann natürlich erst so mit der Idee zum Buch, weil da blieb mir dann ja nichts mehr anderes übrig. Genau, am Anfang war, glaube ich, eher schon so der Fokus auf mich gerichtet, ne? Was kann ich jetzt tun und welche Therapie gibt es, was gibt es vielleicht noch für Optionen? Da war jetzt noch nicht so, dass so, da ging es noch jetzt nicht um die Öffentlichkeit, da ging es eher, was tut mir jetzt aktuell gut und genau. Und selbst jetzt muss ich sagen, wenn ich jetzt neue Menschen treffe, dann sage ich jetzt auch nicht gleich sofort, ich habe Lungenkrebs oder so. Das ist natürlich immer irgendwie auch eine Vertrauenssache. Und ja, natürlich hängt das auch mit diesem Krebs an sich irgendwie ein bisschen zusammen, ne? Ist vielleicht, ja, doch noch anders, wenn man sagt, man hat Brustkrebs oder wenn man hat Lungenkrebs. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt nur so ein Gefühl, was halt irgendwie immer so mitschwingt. Das ist so unvorstellbar, wenn man das den Menschen erzählt, dass man Lungenkrebs hat. Also da, das kann sich irgendwie so Brustkrebs ist dann doch noch ein bisschen
Ja, weiß, was du meinst.
häufiger, sage ich mal
Ja,
jetzt so,
ja,
ne?
ja. Absolut.
Genau, und jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht ja nichts. Ich hatte gesagt, dass du bei deinem, also dass du da bei deinem Profil, ab wann du es öffentlich gemacht hast. Also hast du das, gab es das Profil schon vorher oder hast du das eben, hast du damit angefangen und darüber dann eben zu bloggen und somit das dann auch öffentlich gemacht?
Nee, das Profil, das ist jetzt erst, also ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Ich habe es
Oh,
wirklich jetzt
schön.
erst gestartet,
Ach, schön.
weil, ja, aufgrund meines Buches im Prinzip. Und das, und natürlich, weil ich halt, ich bin auch, war woanders so ein bisschen aktiv, in so verschiedenen anderen Gruppen, und ich da halt auch schon gemerkt habe, dass dieser Austausch ist halt, das bringt einen halt extrem weiter. Und
Ja. Total.
ja, und das hätte ich jetzt hier gar nicht so gedacht oder bin da selber auch manchmal erstaunt, was da für Rückmeldungen kommen und auch gute Hinweise vielleicht, die ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte jetzt auch. Genau, nee, also mit dieser Öffentlichkeit ist das ist eher so auch entstanden. Ich hatte letztes Jahr im Oktober eine große, also ich male halt auch, und da gab es in der Schweiz eine große Ausstellung zum Thema Lungenkrebs, wo
Wow,
ich meine
toll.
Bilder ausgestellt habe. Und da ist das eigentlich eher auch noch mal so entstanden jetzt auf Instagram, weil dort habe ich halt gemerkt, dass dieses Thema Lungenkrebs, also das ist so, die waren so interessiert an mir und meiner Geschichte,
Klar.
dass mal jemand darüber redet. Und da ist mir das erstmal so bewusst geworden, dass es halt auch gut ist, wenn man damit so in die Öffentlichkeit tritt, dass man darüber
Ja,
redet.
ganz, ganz richtig, total schön. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie ist das, ein Buch zu schreiben? Was geht da so in dir vor? Kannst du vielleicht so einen kleinen Einblick gewähren? Auf was können wir uns freuen? Und ja, da würde ich mich natürlich gerne ein bisschen mehr mit dir austauschen.
Ja, wie ist das? Ja, es ist, also, wo fängt man da am besten an?
Wie kam die Idee, dass du ein Buch schreiben möchtest?
Ja, die Idee kam natürlich, also nach der Diagnose fing das natürlich bei mir an, dann mit der ganzen Recherche. Was ist überhaupt möglich? Vielleicht auch, welche Selbsthilfegruppen oder Patientenorganisationen gibt es denn eigentlich, wo du dich noch austauschen kannst? Was für Nahrungsmittel kannst du nehmen? Ist Sport gut oder eher doch nicht? Wie kannst du dich, also ich habe da auch viel so Yoga gemacht und so auch viel meditiert und also wirklich ganz auch viel, auch so durch die Reha, dann ging das dann so ins Waldbaden, also viel in der Natur auch. Und
Ach, super, ja.
Also ich habe sehr viele Sachen auch ausprobiert und ja, so entstand und natürlich auch die Rückmeldung von anderen, die ja immer gesagt haben, was und du hast das bekommen und einfach auch so dieser Blick von außen, dass das so unvorstellbar ist, diese Erkrankung in so jungen Jahren zu bekommen. Ja, das hat mich dann einfach motiviert, dann meine Erfahrung auch mit anderen zu teilen und zu gucken, wie ist es möglich, da trotz so einer Erkrankung trotzdem noch aktiv, selbstbestimmt, glücklich, mutig da durchs Leben zu gehen. Ja, ich finde, da gehört eine Menge Mut dazu, also absolut, auch darüber zu reden, ja, auch darüber einfach. Also ich kenne Freunde, die hab ich wirklich lange gebraucht, bis ich darüber wirklich so offen reden konnte. Klar, ich kann das jetzt hier publik machen, aber dann dieser persönliche Kontakt mit den Menschen ist natürlich noch mal ganz anders, ne? Das persönlich zu sagen, du, ich habe die und die Diagnose bekommen. Ja, genau. Und deshalb war mir das einfach wichtig, da auch so auf die Bedürfnisse von jungen Krebspatienten, ne? Von Krebspatienten, die vielleicht noch Kinder haben, auf die einzugehen.
Klar.
Und was steht denn da bei denen gerade so an? Vor welchen Herausforderungen stehen die? Wie ist das da mit der Kinderplanung? Ne? Also ich meine, letztendlich wird da wirklich so ein Strich durchs Leben gezogen und gesagt, nee, jetzt nicht das mehr. Also da sind ja so viele Sachen, die man ganz am Anfang noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und im Prinzip, ich fange bei der Diagnose an. Ne? Ich glaube, jeder, der, also ich selber hatte auch ein sehr gutes Buch gelesen. Das hat auch eine Lungenkrebspatientin geschrieben, was mich halt extrem motiviert hat, da weiterzukämpfen und trotzdem meinen Weg zu gehen. Und ich glaube, so eine Mutmacher, das kann wirklich, also man unterschätzt das vielleicht manchmal, aber das kann einem so viel Kraft geben, wenn ein anderer sagt, klar, was doch irgendwie alles möglich ist, ja, womit vielleicht die Leute nicht gerechnet hätten.
Absolut, ja, definitiv. Total schön. Und du hast ja auch gesagt, dass du da auch so ein bisschen, also auch deine Erfahrungen mit reinfließen möchtest, dass da eben auch Recherche mit rein soll. Und das finde ich auch total wichtig, dass du eben deine Erfahrungen dann weitergibst, also nicht nur auf Instagram, sondern auch wirklich schriftlich das verfasst und dass das Buch dann rauskommt. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Also unbedingt dann auch Bescheid geben, wenn es dann soweit ist und wir es natürlich auch lesen dürfen, um deine Erfahrung dann eben auch mit anderen Menschen zu teilen. Liebe Maria, wie ist es jetzt für dich? Also wir haben jetzt 2024 und wie geht es dir gerade aktuell?
Ja, also aktuell bin ich immer noch unter der einen Therapie. Es geht mir soweit gut. Klar, es gibt immer irgendwie Einschränkungen, aber mir geht's gut. Meine Nebenwirkungen sind wirklich sehr gering. Ich kann an meinem Buch schreiben, ich kann recherchieren, ich bin Mutter, ich mache meine Hobbys. Also von daher geht's mir gut im Moment.
Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ja, wir kommen auch so langsam so zum Ende hin des Interviews. Und zwar würde ich ganz gerne nochmal kurz eine kleine Werbung hier auch einblenden. Du hast nämlich unter anderem auch den Podcast oder eben auch mich selber durch Nils entdeckt, dann eben Krebs, was nun Podcast, weil Nils war ja auch selber an Lungenkrebs erkrankt. Und wie war das für dich, als du Dann eben auch über Instagram dann auch Gleichgesinnte getroffen hast oder eben auch dich mit ihnen ausgetauscht hast, weil es gibt ja nicht so viele Menschen, die eben darüber öffentlich sprechen, dass sie eben auch die Diagnose Lungenkrebs haben, oder?
Das kann, also wie viele Menschen das sind, das weiß ich nicht, aber es tut natürlich extrem gut, andere Menschen, genau wie den Nils, zu sehen oder auch doch noch einige andere auf Instagram, die auch über ihre Geschichte und über ihre Erfahrungen und über die Therapien und Studienteilnahme und berichten und das, das und auch über ihre Reisen, also das motiviert natürlich und zeigt, dass man halt trotzdem oder trotz dessen, dass man Metastasen hat oder hatte, trotzdem noch gut leben kann. Und ich finde es natürlich extrem wichtig, dass es Leute gibt, wie den Nils oder auch wie andere, die öffentlich über ihre Lungenkrebserkrankung sprechen. Und ich meine, ja, wir sind jung, wir können das machen. Ich glaube, bei Lungenkrebs war es ganz lange so, dass der keine Lobby hatte, dass da niemand drüber gesprochen hat, weil einfach die Leute schon so zeitig verstorben sind. Und wir sind jetzt da, ganz viele auch noch neben uns, die darüber sprechen. Und das ist halt extrem wichtig.
Total schön.
Und ja, dieser Austausch ist natürlich toll, also dass ich dich da über ihn finde, dass ihr auch diesen Podcast gemacht habt und also ist, ich glaube, ja, das sehen, hören und sehen dann so viele Menschen und es gibt dann natürlich wieder Mut, ne? Vielleicht braucht es gerade einer, der jetzt im Krankenhaus liegt, der nicht weiß, was der Tag morgen bringt und hört das und sieht das und sagt, Mensch, guck mal, was der macht.
Ja, richtig, ja. Und das ist eben auch so wichtig und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast unter anderem, also auch den Podcast von Nils, den Podcast von mir, also Krebs als zweite Chance, weil nur durch eure Geschichten oder eben auch durch unsere Geschichten, die wir in die Welt tragen, können ja auch ganz viele Menschen dann eben ja Mut, Kraft und Hoffnungen vor allem auch schöpfen. Das ist natürlich wunderschön. Liebe Maria, wir kommen zum Ende des Interviews und zwar würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Ich wünsche dir von Herzen natürlich alles, alles Gute. Ich freue mich sehr auf dein Buch, das ich natürlich auch sehr gerne lesen werde. Und alles, was du jetzt noch sagen möchtest, darfst du jetzt von Herzen gerne tun. Ich verabschiede mich schon mal. Ich bin raus und ciao.
Ja, liebe Kendra, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für unser Gespräch. Dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte, über Lungenkrebs aufzuklären, wie das Leben damit ist, welche Herausforderungen man damit hat und vielleicht auch anderen ein bisschen Mut machen konnte.
Ja, was für ein schönes Interview von der lieben Maria. Und ich finde, es gibt noch viel zu wenig Frauen oder auch Männer, die eben an der Diagnose Lungenkrebs erkrankt sind und darüber sprechen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Maria sich heute dazu entschieden hat, über dieses so, so wichtige Thema auch zu sprechen. Deswegen folgt ihr sehr gerne auf Instagram und schreibt auch gerne etwas zu ihr, lasst ein bisschen Liebe da auf ihrem Profil. Also sie macht wirklich ganz, ganz viele schöne Beiträge, wo sie auch ganz viel Mut unter anderem auch für andere Menschen dann eben aufbringt. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du da warst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast gehört hast, diese aktuelle Folge und dann eben auch unter dem aktuellen Beitrag einen kleinen Kommentar hinterlässt, wenn du unter anderem auch den Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst mit den Menschen, denn nur dadurch können wir wachsen, nur dadurch kann der Podcast wachsen und vor allem wird es vielen Menschen auch noch ausgestrahlt, nämlich diesen Menschen, die jetzt gerade vielleicht in einer Therapie sind, die gerade eine Diagnose frisch bekommen haben und eben nicht wissen, hey, wie sieht's denn aus? Und bei Maria ist es eben so, dass sie 2019 die Diagnose Lungenkrebs bekam. Wir schreiben das Jahr 2024 und sie sitzt noch hier und ihr geht es gut. Und so wie auch vielen anderen Menschen. Deswegen würden wir uns natürlich von Herzen freuen, wenn du auch diesen Podcast teilst wenn du ihn abonnierst, damit noch viel mehr Menschen darüber erfahren. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wenn auch du das Lust hast, in meinen Podcast zu kommen als Interviewgast, dann melde dich sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer über eine Nachricht und wie immer, bleib gesund. Ich bin raus und wir sehen uns nächste Woche mit einem spannenden Interviewgast. Mal schauen, wer dann wieder hier sitzt. Alles Liebe und ciao.